Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Heute bei uns zu Gast ist der Ismail Coffee von Lazy Ledger. Hi Ismail.
Hi Honor.
Schön, dass du da bist. Wir hatten ja schon vor ein paar Tagen gesprochen und dann ist die Idee relativ spontan entstanden, dass wir einen Podcast zusammen machen. Wie geht's dir?
Ja, gut. Bin gerade umgezogen und mache hier immer noch so Wohnung einrichten und so einen Schnickschnack. Genau, aber sonst super gut. Bin hier fleißig Experimente am Laufen lassen für Lazy Ledger, um zu schauen, ob wir IPFS für Block Propagation, ob das praktikabel ist oder nicht.
Okay, wo geht's mir? Wir fangen ganz langsam an, dass keiner hier gleich die Episode ausmacht. Ich würde gerne mal damit starten. Wie bist du zu Lazy Ledger und überhaupt zu dem ganzen Krypto- oder Blockchain-Thema gekommen? Was hast du vorher gemacht? Was ist so ein bisschen dein Hintergrund?
Also mein Hintergrund, ich fange mal relativ früh an. Also ich habe Mathe studiert, hab schon super früh immer programmiert, aber mehr so als Hobby. Ich hatte auch nie eigentlich vor, Programmierer zu werden oder so. Schon als Jugendlicher, keine Ahnung, in der Schule, so ganz nerdy, in der Schule hatten wir so eine Informatik-AG und wir haben die Server aufgesetzt und so. Und da habe ich das erste Mal wirklich irgendwie so größere Sachen programmiert, die dann halt auch in Production benutzt wurden. Aber wie gesagt, das war halt...
Der Klassiker.
Genau, ja. Aber das war halt alles mehr so Hobby. Und das war ein Perl, weißt du, die haben Perl CGI-Scripts geschrieben für so Web-Applikationen. Genau, lang ist her und ich habe Mathe studiert und irgendwann einfach aus Geldgründen tatsächlich angefangen wieder zu programmieren und habe damals eine Stelle als Webentwickler und das hat mir mega Spaß gemacht. Und nach dem Studium wollte ich aber irgendwie was ein bisschen Interessanteres machen und also die Firma hatte mich auch übernommen, ich war da 6 Jahre, hatte ein sehr schönes, ein cooles Gehalt für einen Studenten und ein schönes Leben und dann, genau, und dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, okay, also Vollzeit-Webentwickler, heute würde man sagen Full-Stack-Entwickler, ne? Also das war halt nicht irgendwie nur Webseiten machen oder so, sondern die ganze Chose von, keine Ahnung, Datenbanken, also Backend und Frontend und so weiter. Und dann bin ich zu Fraunhofer danach und in der Hoffnung, dass ich da so ein bisschen auch die Sachen, die ich im Studium ein bisschen kennengelernt habe und so ein bisschen theoretischere Sachen quasi anwenden kann. Und so bin da bei der mathematischen Optimierung gelandet und eigentlich interessantes Projekt, aber schrägerweise und völlig unerwartet, dass das quasi meine Hauptaufgabe sein wird, habe ich da auch Webentwicklung gemacht. Aber in einem Team, was vorher noch nie Webentwicklung gemacht hat, in C++, das Backend, sehr interessant.
Webentwicklung in C++, das waren noch Zeiten.
Ja, das war gar nicht so lange her, Onur. Das war jetzt nicht die weiseste Entscheidung, meiner Meinung nach, aber es war halt so der Kern der Optimierungssoftware, also die ganzen...
Aber die Frage, die sich mir da sofort stellt, ist, warum habt ihr nicht Assembler genommen?
Ja, das hätte man auch tatsächlich machen können. Und es waren ganz wenig, also es war eigentlich ein C-Interface, das zu dem Kern war. Und da hätte man tatsächlich auch in...
Hör auf, komm.
Gut, aber ich meine, wir hatten dann den ganzen Stack quasi. Nur Frontend war komplett in JavaScript, der Rest war halt alles C++. Genau, und da war ich aber ziemlich schnell so, hey, dafür habe ich nicht meinen vorigen Job verlassen und ich will was anderes machen und habe immer schon mich für so Peer-to-Peer-Systeme interessiert, also BitTorrent und so Schnickschnack und genau, und hatte da auch verfolgt, was so mit Bitcoin passiert, habe das damals nur so grob verstanden, hatte aber sogar schon da vorgeschlagen, hey, lass uns doch mal was mit dezentralen Systemen machen und hier so Cryptocurrencies. Ich glaube, das wird ein bisschen größer, lass uns da mal gucken, aber da war kein Interesse. Und so habe ich dann angefangen, ein bisschen rumzuschauen und bin dann bei der EPFL gelandet, bei so einem Prof namens Brian Ford, der hatte dort einen Lab aufgebaut, DEDIS, also Decentralized and Distributed Systems Lab. Und da war dann genau das, was ich wollte quasi, was ich gesucht habe. Wir haben halt nur dezentrale Systeme und auch so die ganzen Privacy-Preserving-Sachen, die damals halt dann auch so, wo ich mich ja auch sehr stark für interessiert habe, Kryptografie und alle Sachen, die ich mich so hobbymäßig interessiert habe, kamen da zur Anwendung und genau, dann bin ich da gelandet, war dann ein Jahr.
Das ist interessant. Ich kenne super viele. EPFL in Lausanne.
Genau, ja, das ist die École Polytechnique. Das ist so die ETH im französischsprachigen Teil. Das ist halt ein Verband, genau.
Da sind irgendwie ziemlich viele, die jetzt in der Branche arbeiten, haben irgendwas damit zu tun gehabt und im Zuge der Evaluierung für die Foundation, als ich in der Schweiz war, waren wir auch in Lausanne. Mhm.
Super schön da.
Hammer. Also es war wirklich eine mega coole Stadt. Super jung, sehr studentisch. Also hat mir echt gut gefallen. Ja. Genau, und also super viele Leute halt hier wirklich dann auch mit Krypto zu tun haben oder in dem Bereich arbeiten oder irgendwie daherkommen. Und dass du es jetzt nochmal sagst, wundert mich nicht. Dabei wusste ich noch nicht.
Cooler Punkt. Ah, okay. Ja gut, also wir haben da halt, das war ganz witzig. Der Prof, Brian, der hatte damals halt irgendwie diese Stelle ausgeschrieben. Und ich dachte, das Lab wäre schon so etabliert. Aber es war halt eigentlich so, er ist selber aus Yale gerade an die EPFL gekommen. Das Erste, was er eingestellt hat, war 3 Entwickler. Und ein Postdoc. Und dann hat er sich langsam darum überhaupt gekümmert, andere Leute einzustellen. Aber es war halt eine lustige Ratio von Researchern und Entwicklern, weil es war so 3 Entwickler und ein Researcher eigentlich. Genau. Und ja, der hatte Großes vor, aber teilweise die Sachen, die kommen auch immer wieder. Es ist sehr lustig. Jetzt zum Beispiel D-Rand, wo ich auch ein bisschen mitgearbeitet habe. Das wurde letztens, ich glaube, in Cosmwasm irgendwie mit implementiert. Ich habe es gar nicht richtig verfolgt tatsächlich, aber das ist immer noch, in dem Ökosystem, in dem ich mich gerade so bewege, ist es sozusagen die Arbeit von damals immer noch sehr präsent.
Ja, cool. Ich glaube, bei Cosmwasm ist so ein zweiter Moment, wo die andere Hälfte abschaltet wahrscheinlich.
Ja.
Aber genau, und wie bist du dann?
Genau, ja.
Wie bist du denn von der Ausgangslage sozusagen zu Lazy Ledger gekommen und zu dem, was du jetzt machst?
Ach so, ja, genau. Ich rede anscheinend gerne über mich, das war mir gar nicht so bewusst. ich kann das auch ein bisschen abkürzen.
It's okay.
Genau, wie bin ich zu Lazy Ledger gekommen? Ich war nach der Zeit an der EPFL, habe ich kurz eine Promotion angefangen an der Uni Bonn, habe dann ein Praktikum bei Google gemacht und dann hat für mich entschieden, so nee, eigentlich passieren die ganzen interessanten Sachen halt, also an der Uni passiert schon sehr viel, vor allem jetzt, wenn man so an der EPFL oder sowas ist schon wirklich sehr cool, sage ich mal, aber die wirklich, wirklich praktischen Sachen, die passieren dann halt auch woanders. Und ich wollte irgendwie so beides. Und ich wollte sozusagen den Research ein bisschen, aber halt auch wirklich was bauen, was Relevanz hat und was sozusagen in der realen Welt auch verwendet wird. Und genau, das hatten wir in der EPFL damals, war das halt zumindest nicht abzusehen. Und bei der Promotion in Bonn, da war halt so ganz klar, okay, man fängt noch mal ein paar Schritte zurück und ja, das hätte gedauert, bis man dann erstmal die Promotion abgeschlossen und dann vielleicht was Praktisches draus gemacht. Und so habe ich für mich entschieden, so, nee, das geht nicht. Und dann noch so ein bisschen hin und her bin ich bei Tendermint gelandet. Also ich hatte damals Saki in London getroffen, hier ein Praktikum bei Google gemacht, habe Saki in London getroffen. Saki war immer überall. Der hat auch schon damals in so ganz kleinen Mail-Groups, so Google-Groups, von der EPFL, von unserem Cothority-Projekt, sind Saki und Toni, die heute immer noch so around sind, die sind dann immer wieder aufgetaucht. Genau, und Saki hatte mir dann geschrieben, er ist in London, dann haben wir uns getroffen und er hat erzählt, dass er eventuell da bei Tendermint anfängt und dass sie da wahrscheinlich auch bald Leute brauchen. Und genau, und so kam dann ein bisschen später, so ein halbes Jahr später oder so, zu Tenement, also zu der Firma All in Bits, die Tenement entwickelt hat. Genau. Und da habe ich eigentlich das nannte sich Low-Level-Lips-Team geleitet. Es war ein ganz kleines Team. Und es war so um die Bibliotheken, die die Kryptographie bereitgestellt haben, also die ganzen Krypto-Primitiven, dann die Datenbanken und ja, genau. Und ja, gab es halt auch bei Tenement viel Restrukturierung und so. Ich war auch zeitweise im Tenement-Core-Team. Genau. Irgendwann war mir das alles ein bisschen zu viel hin und her und ich wirklich bin halt auch sehr oft umgezogen und so und ich war kurz vom Burnout gefühlt und habe dann für mich entschieden, so, ich brauche eine Pause, den Launch noch mitgemacht und dazu beigetragen und dann kurz danach für mich entschieden, so, okay, ich mache jetzt erstmal eine Auszeit. Es hat so semi geklappt, weil ich hab eigentlich sofort wieder Sachen gemacht und dann an den
Paper.
Ja, es war, also nächstes Mal würde ich es, glaube ich, anders machen. Würde ich mir wirklich sagen, okay, jetzt 3 Monate erstmal gar nichts und dann mal gucken. Aber so, das hat nicht so ganz geklappt. Ich habe eigentlich schon noch vor der Kündigung bei All in Bits dem Kumpel zugesagt, die wollten ein Research Paper zu dem Stellar-Netzwerk schreiben. Und da habe ich schon gesagt, ja, na gut, vielleicht. Und dann, genau, dann da schon mitgearbeitet, dann bei Informal dann bei der Interchain Foundation mitgearbeitet. Und ja, ich komme dazu, wie ich jetzt zu Lady gekommen bin.
Nee, wir müssen ganz kurz aufräumen, weil die Leute, glaube ich, sonst zu schnell lost sind.
Also, okay.
Tenement, ganz grobe Einordnung. Und also All in Bits ist die operative Company, die Tenement entwickelt. Kannst du vielleicht ein oder zwei Sätze zu Tenement sagen, was es ist und wo es genutzt wird?
Ja, Tenement ist die, es ist einmal ein Konsensusalgorithmus, also sowas wie so PBFT, also Practical Byzantine Fault Tolerant Konsensusalgorithmus. Aber gleichzeitig ist es auch der Name für eine Software, die diesen Konsensusalgorithmus bereitstellt, aber auch eine Schnittstelle, um darauf Applikationen zu bauen. Also wirklich, dass du sagen kannst, ich möchte eine Art, irgendeine Applikation bauen, dann hast du so eine relativ simple Schnittstelle, um deine Business-Logik quasi zu definieren in einem Stück Software und die dann halt einfach nur die Updates quasi an die Konsensus-Engine schickt. So ungefähr.
Okay, perfekt. Nee, wir hatten ja auch mal eine Trilogie, einen Dreiteiler zu Konsensus.
Ja, das habe ich gestern gesehen. Deshalb habe ich mich jetzt gewundert. Ich dachte, Tenement, also ich hatte, also die Hörerschaft, dachte ich, wäre so familiar mit Tenement Cosmos.
Also wenn Sie fleißig mithören, die Folge von ein paar Monaten.
Ja, wenn dann, nicht, ja? Dann kann ich es sehr empfehlen.
cool. Und ja, ich also habe mich gewundert, als du gerade gesagt hast, du wolltest ruhig angehen lassen, weil wir haben ja nebenbei auch nochmal irgendwie ein paar Sachen
alles gedreht. Ach stimmt, wir haben ja noch ein Validator-Business angefangen. Ja, das war alles so halbgar, ich nehme mir eine Auszeit und das hat halt so semi geklappt. Also dann will man dann doch immer so viel machen, naja. Aber genau, kurz paar Monate später, als ich dann beschlossen habe ich Mustafa getroffen, den ich schon aus Konferenzen kannte und aus dem Chaos Communication Kongress und so, also aus Hacker-Konferenzen und akademischen Konferenzen kannte ich Mustafa schon und auch so aus London, wo ich eine Zeit lang auch gelebt habe. Und genau, den habe ich dann auf dem Chaos Communication Camp nochmal getroffen. Ja, und wir sind so über mehrere Ecken ins Gespräch gekommen zu Cosmos und Tenement und dann, genau, irgendwie sind wir darauf gekommen, dass er das halt richtig cool findet und ich meinte, ja, die suchen bestimmt Leute, warum fängst du nicht da an? Er meinte, er will so sein eigenes Ding aufziehen und dann meinte ich so, ah, cool, interessant, was denn? Hat das so grob geschildert, ich habe das, war laute Musik drumherum, ich habe das nicht so richtig verstanden. Und er meinte, ja, das einzige Problem, ja, muss ich dir vorstellen, auf dem Chaos Communication Camp ist halt so ein riesen, wie die Fusion oder wie so ein riesen Festival mit ja. Nur Nerds und viel, viel, viel Licht, viel lauter Techno, ja, so ungefähr. Und dann, genau, dann meinte Mustafa irgendwann so, ja, das einzig Schwierige ist so schwer, Co-Founder zu finden. Alle haben ihre eigenen Projekte oder sind halt schon irgendwo unterwegs. Und du bist ja bei dir nicht anders. Du bist ja bei Tenement. Und ich so, ja, ich habe vor, keine Ahnung, 2-3 Monaten gekündigt. Ja, und dann hat er direkt gefragt, so, ja, willst du nicht mit mir zusammen das aufziehen? Und dann meinte ich, ja, schick mir mal das Paper. Dann habe ich eine Zeit lang gebraucht, das Paper zu lesen. Hatte so ein paar Concerns, habe es auch nicht sofort verstanden, ehrlich gesagt. Und hatte auch so ein paar Concerns bezüglich der Praktikabilität. Genau, aber dachte schon, ja, das werden wir schon wuppen. Und genau, habe dann zugesagt, so grob bin ich zu Lazy Ledger gekommen.
Coole Sache, also von der CCC-Connection quasi zum Mitgründer.
Ziemlich genau, ja.
Ja, nee, ist wirklich, ich finde die Geschichten dahinter immer total spannend, weil klar, inhaltlich und das, was gemacht wird, das ist letztendlich auch langfristig der Kern, aber diese persönliche Geschichte dahinter und wie man dazu gekommen ist, ist meistens viel interessanter, weil das ist halt, das wird oft nicht erzählt in den Geschichtsbüchern.
Von daher. Da wollen wir hin, in die Geschichtsbücher. Da wollt ihr.
Once upon a time, one lazy ledger. Cool. Okay. Jetzt haben wir eine schöne 15 Minuten Intro gemacht, genau, der Rahmen, den ich im Sinn hatte.
Ja, super. Ich dachte schon, wir hätten maßlos überzogen hier.
Nee, wie gesagt, das ist ja genauso interessant wie das Technische, von daher passt das. Okay, cool. Jetzt ist natürlich die große Frage, also wie gesagt, der Space, in dem wir uns bewegen, der ist relativ komplex und er ist auch so alleine, also nur der technische Aspekt an sich ist so breit gefächert und deswegen glaube ich, wäre es jetzt mal interessant, so eine grobe Einordnung zu machen. Was ist Lazy Ledger, beziehungsweise die Technologie dahinter? Also jetzt nicht die Company, sondern eher so die Technologie dahinter. Und wo würdest du es in diesem Web3-Stack einordnen? Welches Problem löst es und warum braucht man es, beziehungsweise ein, zwei Anwendungsfälle, wo es realisiert werden könnte.
Also mal grob zur Einordnung. Ich meine, es gibt Blockchains wie Bitcoin, die halt sozusagen für einen Zweck geschaffen wurden. Also naja, kommt drauf an, wie man fragt, aber irgendwie so zum Bezahlen oder Store of Value. Aber sie haben halt eine Business-Logik quasi. Und es gibt diese Chains und es gibt so Chains wie Ethereum, die sozusagen orthogonal dazu man kann da drauf Programme deployen, also man kann sozusagen Software hochladen und die wird dann im weitesten Sinne dezentral ausgeführt, also wie so eine Art dezentraler Weltcomputer. Und dann gibt
es... Und das alles, was du beschrieben hast, wäre immer noch so im Layer 1 einzuordnen, oder? Also sowohl der Konsensus, als auch die Smart Contract Execution und die ganze Peer-to-Peer-Kommunikation, das ist alles so Layer 1, der Kern dieser Chains.
Ja, genau. Bisher, ja, genau. Und dann gibt es so die Vision oder die Idee, dass man wahrscheinlich mit so einer Chain nicht alles machen kann. Das ist ja auch eigentlich, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, sehr plausibel. Sofort, eigentlich liegt es auf der Hand.
Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. Wir haben so einige Maximalisten, die
das ist okay.
Sagen, wir brauchen nichts anderes.
Ich hoffe, du musst einfach meinen Nachnamen nicht veröffentlichen. Nein, Quatsch. Das ist okay, aber ich meine, man kann einfach nicht mit einer Chain wahrscheinlich so alles abdecken. Also egal, selbst wenn man sozusagen das Turing Complete macht, irgendwelche Limitations hat die Chain. Ne? Du kannst auch nicht die ganze Welt, selbst diese Maximalisten können ja nicht die ganze Welt zwingen, diese eine Chain zu verwenden. Also wenn sie jetzt so, wenn diese eine Chain jetzt alles liefern würde, alle Voraussetzungen, die jemand haben kann, oder alle Möglichkeiten eröffnen würde, dann vielleicht. Aber die gibt es nicht und es ist auch zumindest fragwürdig, dass es diese eine Chain jemals geben wird. Und bis dahin, sagen wir mal, selbst wenn, bis dahin sind schon 1000 andere Chains entstanden oder hunderte wenigstens, die sozusagen für bestimmte Zwecke direkt nutzbar sind und dann werden die Leute auch diese nutzen. Also das ist einfach so, wie die Welt funktioniert. Da kann man, genau. Und dann gibt es diese Idee, dass es halt mehrere Chains gibt und ein Vertreter sozusagen dieser Vision oder der Vertreter fast schon ist das Kosmos-Netzwerk, also wo Die Idee ist, dass man relativ einfach so eine Chain programmieren kann. Also man muss nur die Business-Logik definieren. Wie gesagt, eben über Tendermint und ABCI. ABCI ist das Interface, mit dem die Business-Logik quasi mit der Consensus-Engine kommuniziert. Und so ist es dann relativ einfach, so eine eigene Chain zu deployen. Und so kann man halt relativ leicht ein Netzwerk, ach so, ja, es gibt noch eine Komponente, die ist halt sozusagen, dass diese Chains kommunizieren können. Und also über IBC, so heißt das Protokoll, aber das ist eigentlich auch nicht, also man kann sich einfach vorstellen, dass die irgendwie Daten austauschen können auf eine sichere Art und Weise.
Und, also ja. IBC, Inter-Blockchain Communication.
Genau.
Und du sprichst jetzt davon, dass verschiedene Blockchains oder verschiedene Systeme, die an sich erstmal keine Schnittstelle haben, die dann irgendwie miteinander kommunizieren.
Richtig, genau. Also damit das Ganze halt irgendwie nützlich ist, also wenn man ganz viele Chains hat, die sozusagen bestimmte Zwecke erfüllen, dann will man ja vielleicht auch, dass sozusagen Business-Logik oder Teilprogramme, also dann kannst du sich vorstellen, wie so eine Subroutine, die ausgeführt wird auf einer anderen Chain. Und dann geht man halt zurück und genau, also das ist so die andere Vision, ein Netzwerk, also wie dieses Internet quasi so ein Netzwerk von Chains. Und Lazy Ledger an sich, um das einzuordnen, ist auf jeden Fall auch eine Layer One. Aber die Idee bei Lazy Ledger ist, naja, wie können wir das noch mehr dekappeln? Also wie können wir sozusagen Konsensus von und die Ausführung der Business-Logik, wie können wir das noch weiter auseinanderziehen quasi und modularisieren quasi. Und Lazy Ledger an sich, also das System, ist sozusagen mehr als jetzt irgendwie nur die Mainchain. Die Mainchain Layer 1, die macht wirklich nur ganz basic Sachen. Und zwar, sie bietet nur den Konsensus und das Sortieren von Messages oder Daten, Blobs oder Transaktionen, kann man auch sagen. Der Unterschied, warum ich nicht so gern Transaktionen sage, ist, Transaktionen sind normalerweise etwas, was ausgeführt wird und den Zustand verändert dann von der Chain. Also zum Beispiel einen Account-Zustand, also so die Account-Balance zum Beispiel. Und bei Lazy Ledger ist die Idee eigentlich, dass man diese, wie soll ich sagen, also dass man diese Zustandsveränderungen gar nicht macht, sondern Leute schicken einfach nur wirklich Datenblobs. Also es klingt jetzt total banal und das ist es eigentlich auch. Die schicken einfach Datenblobs auf die Lazy Ledger Chain und die sortiert hier und der Konsensus garantiert, dass alle die gleiche Reihenfolge haben quasi.
Wir hatten mal eine Folge zu UTXO und dem Account Model, also UTXO, das, was bei Bitcoin verwendet wird, oder bei zum Beispiel Grin und das Account Model, was bei Ethereum verwendet wird. Ist das eine vergleichbare Metapher oder ist das ein vergleichbares Konzept?
Also ja und nein, weil also bei Bitcoin wird ja das UTXO-Model verwendet, das heißt, es gibt kein State. Es gibt keine State Root in dem Bitcoin Header sozusagen, ne? Weil die es gibt keinen Account Balance, der getrackt wird. Ja, aber ich meine, bei Bitcoin ist es ja trotzdem so, dass die Transaktionen ausgeführt werden von dem Block. Genau. Und bei Lazy Ledger ist es sozusagen nochmal anders. Also es gibt keine Accounts und es gibt eigentlich auch keine UTXOs. Im Kern gibt es halt nur den Konsensus und man schickt sozusagen Blobs drauf. Also man wirft halt Daten drauf und die werden dann included. In der Praxis wird das so sein, dass man halt trotzdem, man möchte ja also irgendeinen Konsensus benutzen. Also wir benutzen Tendermint, aber selbst wenn nicht, wenn wir Proof of Work verwenden würden, dann würden wir das UTXO-Modell verwenden, tatsächlich, weil das passt viel besser zu, Man könnte sozusagen auch man kann auch einen Lazy Ledger Token da drauf machen und dann bezahlen die Leute für das Includen ihrer Einfügen. Ich habe noch nie, glaube ich, auf Deutsch darüber geredet.
das Problem haben alle.
Das Einfügen dieser Datenblobs, das da können die Nodes, die Miner Nodes oder die Validators, die können sozusagen sagen,
die Knotenpunkte meinst du?
Die Knotenpunkte. Oh mein Gott. Naja, okay, also diese Nodes, die das oder Knotenpunkte oder Validatoren oder Miner, wenn es Proof of Work ist, die können ja entscheiden, dass man sozusagen auch so eine kleine Gebühr zahlt für das Einfügen des Datenfragments oder Datenblobs oder wie auch immer. Und dann kommt natürlich auch eine Art durch den Token kommt natürlich irgendwie State ins Spiel, ein bisschen. Aber wenn man Proof of Work benutzen würde und das UTXO-Modell, dann bräuchte man trotzdem keine State Root und auf der Chain gibt es keinen State. Das wäre schon sehr cool, aber wir werden Proof of Stake verwenden. Also hauptsächlich, das sind also nicht technische Gründe, warum wir Proof of Stake verwenden. Also Proof of Work wäre tatsächlich für Lazy Ledger die sinnvollere, meiner Meinung nach, das sinnvollere Civil Resistance Mechanism plus Konsensus wäre Proof of Work. Aber ich habe oder wir haben so als Team das Gefühl, dass die Zeit von Proof of Work halt vorbei ist. Also es ist einfach unökologisch, alle Leute, also ich meine, Ethereum geht auch zu Proof of Stake, Bitcoin wehrt sich noch, aber
wir brauchen den Strom.
Richtig,
also für Weihnachtsbeleuchtung.
Zum Beispiel. Also ich brauche den Strom auch gerade, um mit dir zu telefonieren, zum Beispiel. Also es gibt gute Gründe zu sagen, dass halt Proof of Work einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist einfach unglaublich energieverschwendend. Ich meine jetzt, okay, die ganzen Bitcoin-Maximalisten, die den Podcast hören, ja, vielleicht für Bitcoin kann man noch drüber diskutieren, aber man braucht jetzt nicht noch ganz viele Proof-of-Work-Chains. Da sind wir uns einig zumindest, auf jeden Fall. Also
ich glaube, es gibt verschiedene Merkmale, die eine Proof-of-Work-Chain dir gibt als Systemgestalter. Und wenn dir diese Merkmale besonders wichtig sind, dann könnte man darüber diskutieren. Aber die Frage ist, ob nicht die gleichen Garantien oder Merkmale in Zukunft von anderen Systemen gegeben werden. Ne? Zum Beispiel ganz lange SPVs bei Light Clients. Also diese Verifications hattest du einfach im Proof-of-Stake-Netzwerken nicht. Da wird geforscht und so weiter. Aber an sich versteh ich das schon total. Mhm. Und finde ich auch eine gute Entscheidung. Um es mal so ein bisschen zusammenzupacken oder zusammenzufassen, besser gesagt. Ihr seid eine Layer 1 Chain, wo man irgendwelche Datenblobs verifizierbar auf die Chain schreiben kann.
Richtig.
So, wo ist jetzt das Spannende für andere Chains, warum die euch benutzen sollten und wie genau würde die Schnittstelle Kommunikationsschnittstelle funktioniert.
Okay, also erstmal nochmal ganz kurz zu dieser Layer One Geschichte. Okay. Das ist sozusagen dieses ganz modulare Puzzlestück, ganz elementar. Es macht halt fast nichts, sondern, also, wenn man jetzt Konsensus als fast nichts sieht, aber es macht halt sozusagen so wenig wie möglich. Also, wenn man sich das Bitcoin Paper zum Beispiel anschaut, dann sagt er ja, ein Timestamp Server. So in die Richtung geht das halt auch. Also, es ist wirklich sozusagen das kleinstmögliche, die kleinstmögliche Layer One. Und dann die anderen Chains. Also, wir hatten ja eben gesagt, es spielt halt viel mehr so in dieses, ein Ökosystem von ganz vielen Chains. Ne? Und, jetzt können wir vielleicht noch mal ganz kurz über Cosmos reden. Da ist es so, dass es zwar einfach ist, die Chain-Logik zu schreiben, aber dass das eigentliche Launchen von so einer Zone, heißen die, also von so einer Chain in dem Cosmos-Netzwerk, das erfordert natürlich, dass man irgendwie die Werbetrommel für Validatoren trommelt quasi und sagt hier, unser super cooles Projekt validiert das. Also für die ist es ja auch immer Aufwand. Die müssen ja dann sozusagen die Software anschauen, Teil dieser Community werden und so weiter. Also es ist halt relativ viel Overhead, um so eine Chain wirklich dann zu launchen. Selbst wenn es Cosmos SDK, Gott sei Dank, sehr viel einfacher gemacht hat, so eine eigene State-Machine oder eigene Business-Logik zu definieren, ist es halt immer noch relativ aufwendig, so eine Zone dann tatsächlich zu launchen, also so eine Chain zu launchen. Der zweite Punkt dazu ist, dass die Chains, wenn man jetzt so ganz viele Chains hat und die kommunizieren miteinander, wenn man jetzt zum Beispiel Nachrichten über mehrere solche Chains schickt, weil die halt irgendwie miteinander Abhängigkeiten zueinander haben, also wie gesagt, eben wie mit diesen Subroutinen ist vielleicht kann man sich ganz gut so vorstellen, also man hat irgendeine Chain, die benutzt eine andere Chain und die benutzt wieder eine andere Chain. Und dann ist es so, dass wenn die Nachrichten ausgetauscht werden, dass diese Chains ja vielleicht unterschiedliche Sicherheit haben oder also je nachdem, wie viel Validatoren drin sind, je nachdem, wie viel Wert drin ist tatsächlich.
Wie viel Hashpower
bei Proof of Work, genau. Dementsprechend ist sozusagen, hat man dann wieder neue Weakest Links eingeführt, und zwar die Chain, die halt am wenigsten Sicherheit hat. Das macht halt das ganze System ein bisschen fragiler dann wieder. Das ist halt so ein Kritikpunkt an dem Cosmos-Ökosystem. Da wird auch dran geforscht und dran gearbeitet. Und es wird wahrscheinlich, also Lazy Ledger wird jetzt wahrscheinlich nicht die aller einzige Lösung dafür sein, aber es ist tatsächlich auch eine Art, wie man das sozusagen ein bisschen auflösen kann. Und zwar, indem man diese ganzen Zones, wenn die quasi ihre Daten auf Lazy Ledger ablegen, ich sag jetzt noch nicht, wie es funktioniert, aber wenn sie sozusagen alle ihre Blöcke auf Lazy Ledger ablegen, haben sie quasi die gleiche Sicherheit wie die Lazy Ledger Main Chain. Also, und wenn sie dann miteinander kommunizieren, haben sie alle die gleiche, also sozusagen zehren von dem gleichen Validator Set, das Lazy Ledger zur Verfügung stellt. Oder die gleiche Sicherheit, die Lazy Ledger zur Verfügung stellt.
Okay, und kannst du nochmal sagen, für welches Projekt das interessant wäre, diese Sicherheitsmerkmale quasi zu erben oder vererbt zu bekommen?
Tja, also ich meine, prinzipiell ist es so gemacht, dass Lazy Ledger für alle, also für eine beliebige Chain quasi, also verwendet werden kann. Interessant natürlich ist es für, ich sag mal, wenn man jetzt nicht irgendwie so das Top-Projekt ist, das jetzt irgendwie sofort irgendwie, wo sich die Validator drum streiten, wer jetzt sofort in den Top 100 oder so landet, sondern vielleicht kleine Projekte, die halt erstmal sozusagen die Business-Logik deployen wollen und erstmal ein paar User ein bisschen Adoption haben wollen, ein paar User haben wollen und dann erst wachsen wollen zum Beispiel. Also dafür ist es extrem sinnvoll. Aber generell, wie gesagt, eigentlich kann jede Chain das verwenden. Und es hat halt den Vorteil, dass wenn man seine Business-Logik geschrieben hat, man könnte eigentlich sofort launchen. Also es macht das so einfach, eine eigene Chain zu launchen, wie es heute ist, ein Solidity Smart Contract auf Ethereum zu deployen.
Ah, das ist ein guter Vergleich. Und macht es nur für neue Chains Sinn oder gibt es auch einen Anwendungsfall für existierende Chains, um irgendwas zu verbessern durch Lazy Ledger?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich sag mal, für existierende Chains, es gibt zum Beispiel ein paar Cosmos-Projekte, wo es so ist, die existieren, die haben gelauncht, haben aber nur wenige Validator. Für die würde es tatsächlich Sinn machen, zu Lazy Ledger zu wechseln. Also was das heißt, was zu Lazy Ledger wechseln heißt, eigentlich, dass die Chain, die sie da gelauncht haben, die braucht gar nicht ihren eigenen Konsensus, sondern die würde, ihre Blöcke würden auf die Lazy Ledger Main Chain geschrieben und als sogenannter Optimistic Rollup in die Lazy Ledger Main Chain geschrieben, und die bräuchten gar keinen eigenen Konsensus, keine eigenen Validatoren. Es gibt dann halt sowas, das nennt sich Block Aggregator oder so. Also es gibt diese, das ist relativ neu, diese Optimistic Rollup Sachen, und selbst im Englischen benutzt jeder da unterschiedliche Worte, aber es ist sozusagen Nodes in dem Subnetzwerk, das für diese Application-spezifische Chain da ist. Ja. und die quasi einfach nichts machen, als Transaktionen zu sammeln und Blöcke zu aggregieren und diese Blöcke dann in eine sogenannte Data Availability Layer zu schreiben, die in dem Fall halt Lazy Ledger wäre.
Okay, über Optimistic Rollups sprechen wir gleich nochmal. Mhm. Ich wollte so ein bisschen verstehen, also jede Layer 2 von der Perspektive einer Layer 1 Chain, wie zum Beispiel Bitcoin, sage ich mal, oder Ethereum, ist ja jede Layer 2 letztendlich für sich selber eine Layer 1. Also Lazy Ledger ist ja eine Layer 1 aus Lazy Ledger Sicht, aber wenn jetzt Ethereum irgendwas an Lazy Ledger outsourcen wollen würde, sozusagen als Layer 2 mit Garantien, die gut genug sind für Ethereum für diesen Anwendungsfall.
Ja.
Das war so mein Gedanke. Also gibt es irgendwas für ein Bitcoin, für ein Ethereum, für eine große Chain mit einem eigenen Layer 1, die sagen kann, hey, hier ist ein Anwendungsfall, da ist jetzt kein Life at Stake und da geht es auch nicht um Millionen, sondern da wollen wir einfach Datensätze, die wir jetzt, mit der wir jetzt nicht die Layer 1 zumüllen wollen, denn das ist ja sozusagen das Problem, es ist costly, also es ist kostenintensiv und langsam, was in eine eigene Layer 1 wie Bitcoin und Ethereum zu schreiben. Gibt es da vielleicht ein anderes System, wo wir was reinschreiben können, wo es günstiger und einfacher geht, wo wir dann gegebenenfalls zugreifen können, nicht auf unsere eigene Layer 1 schreiben müssen, entsprechend nicht unsere eigenen Miner diese Blöcke meinen müssen. Das war so mein Gedanke. Ist so ein Anwendungsfall denkbar?
Also es ist lustig, dass du Ethereum ansprichst, weil Ethereum mehr und mehr in die Richtung geht, die Lazy Ledger geht. Und zwar werden sie mehr und mehr auch dazu übergehen, sozusagen die Ethereum Main Chain wird auch mehr und mehr einfach eine Data Availability Layer sein. Und dann wird es so Execution Environments geben, die als Optimistic Rollups auf die Ethereum Chain schreiben. Ja, was dann günstiger ist, ist dann halt die Frage, das kann ich nicht vorhersehen. Also ich meine, klar, man könnte dann jede solche gesponnene Ethereum Execution Environment könnte dann auch Lazy Ledger verwenden. Aber was wird man sehen? Ich meine, beides gibt's noch nicht. Beides haben die gleichen Challenges sozusagen. Lazy Ledger hat den Vorteil, dass es nicht ein bestehendes System verändern muss, sondern vielleicht ein bisschen sich schneller verändern kann und halt keine Backwards Compatibility. Diese ganzen Überlegungen müssen gar nicht gemacht werden. Aber im Prinzip könnte jeder so gesponnene Ethereum Smart Contract, der in seinem eigenen Execution Environment läuft, könnte quasi Lazy Ledger verwenden, ja.
Okay, ich wollte es auch gar nicht so erzwingen und höre so ein bisschen heraus, das ist eher nicht so der Anwendungsfall. Also du sagst schon so, nee, wir wollen schon auf Chains, die jetzt nicht ihr eigenes Validatoren-Set oder ihr eigenes Proof-of-Work aufbauen.
Ja, eigentlich schon. Also ich meine, eigentlich will man das, also das Ziel von Lazy Ledger ist sozusagen wirklich eine modulare Komponente zu sein, die jeder verwenden kann. Wer es letztendlich verwendet, ist dann die große Frage, wie bei allen Blockchains. Aber ich denke mal, am reizvollsten ist es halt für neue Chains tatsächlich.
Wenn ich
oder für existierende Chains, die halt keine, die sozusagen nicht genug Sicherheit selbst aufbringen können, nicht genug großes Validator-Set, nicht genug Hash-Power oder so.
Also wenn ich irgendwann in 20 Jahren mir eine Chain zusammenklicken könnte, wo ich sagen könnte, ich möchte Proof-of-Work oder Proof-of-Stake, ich möchte so und so viel Sicherheit, ich möchte diese Technologien dahinter. Glaubst du dann wäre Lazy Ledger quasi eine mögliche Komponente, um zu sagen, hey, ich möchte die Sicherheit oder die Data Availability in dem Sinne von Lazy Ledger provisioned bekommen?
Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, ich glaube nicht, dass es so sein wird, dass man so ein Interface hat, wo steht, ich möchte Proof of Stake, ich möchte Proof of Work oder so, sondern es wird halt eher so sein, ich glaube, das wird halt so ein bisschen versteckter sein. Also darüber reden wir heute. Ich glaube, in 20 Jahren redet da hoffentlich keiner mehr drüber. Aber es wird, keine Ahnung, wie wird das sein? Also, aber ja, Lazy Ledger ist ziemlich, hat das Potenzial, so eine Komponente zu sein, wo, also ich meine, die Idee schon jetzt eigentlich ist bei Lazy Ledger, dass du halt du schreibst deine Business-Logik, du Du hast wirklich so wenige Befehle, die du dann eintippst, und es wird dann einfach deployed und die Leute können es benutzen. Also es ist schon so gedacht, dass es halt möglichst simpel sein wird, wenn man sein Programm geschrieben hat, das wirklich in wenigen Minuten quasi verwenden kann und die Chain dann existiert und man direkt Nutzer haben kann. Genau.
Okay. Jetzt hast du ein paar Mal gesagt, Optimistic Rollups.
Ja.
Und da würde ich gerne einhaken. Also bevor wir ins Optimistische gehen, so was sind Rollups? Was sind Optimistic Rollups und welches Problem lösen sie?
Also es ist wirklich so eine Scalability oder Skalierbarkeitstechnologie. Also alle Blockchains, die zurzeit existieren, haben halt das Problem, dass sie zu wenig Durchsatz haben und zu wenig Transaktionen pro Sekunde oder ja. Und Optimistic Rollups ist sozusagen die Idee, wie man so Art Layer 2 haben kann, die eine Layer 1 benutzen, um die Daten und sozusagen die Blöcke von dieser Layer 2 auf dem Layer 1 abzulegen. Und ein Rollup ist quasi nichts anderes, als man rollt die Transaktionen auf in einem und schreibt sie sozusagen in eine andere Chain mit viel Sicherheit. Also zum Beispiel Lazy Ledger, Ethereum und so weiter. Und was war das andere, was du gefragt
hast? Also nee, da müssen wir noch mal tiefer rein.
Okay.
Ich glaube nicht, dass das alle verstanden haben.
Okay.
Also oder erklär das nochmal. Was meinst du mit so einem Aufrollen oder so?
Also stell dir vor, wie gesagt, Optimistic Rollups oder Rollups sind so eine Scalability-Sache. Also man möchte den Durchsatz erhöhen und dann sagt man, okay, wir benutzen irgendeine Hochsicherheits-Layer 1 und ich schreibe meine Business-Logik auf einer Layer 2. Und eine eigene Chain quasi. Und diese Chain hat dann halt, keine Ahnung, zum Beispiel ein Account-Model oder so. Und das Ding produziert auch Blöcke. Also das ist ein eigenständiges System, es produziert Blöcke. Eben hatte ich diesen Block-Aggregator angesprochen, der macht das. Diese Blöcke enthalten einen Block-Header. Und dieser Block-Header enthält sozusagen eine Zusammenfassung von dem Zustand, also vom State. Und von dieser spezifischen Layer 2, die irgendwie applikationsspezifisch ist. Und diese Blöcke werden, also die Transaktionen von dieser Layer 2 werden in Blöcke geschrieben, wie bei einer Blockchain halt immer. Und diese Blöcke werden aber in die Layer 1 geschrieben als Daten.
Okay, passiert das alles, was du beschrieben hast, innerhalb des Lazy Ledger Systems?
Also Lazy Ledger System, ja, also innerhalb des, also wenn man, kommt drauf an, was man mit Lazy Ledger System meint. Also Lazy Ledger.
Also wenn ich jetzt bei euch du hast ja vorhin gesagt, anstatt meine eigene Chain zu schreiben, könnte ich mit wenigen Zeilen Code in wenigen Minuten mit Hilfe von Lazy Ledger eine Blockchain oder eine Chain auf Lazy Ledger schreiben und veröffentlichen. Mm-hmm. Und habe ich dann diese ganzen Eigenschaften wie Rollups und so weiter, die im Hintergrund laufen, für meine Chain, die du gerade beschrieben hast?
Idealerweise ja. Also das ist der Plan. Das Ding ist, Lazy Ledger an sich ist halt sozusagen nur diese beschnittene Layer 1, diese ganz einfache Layer 1. Und genau, aber das ganze System wird halt Tools zur Verfügung stellen, wo man jetzt sagen kann, ich möchte eine Cosmos Optimistic Rollup launchen. Ich möchte einen Ethereum Style Optimistic Rollup launchen. Ich möchte, keine Ahnung, John hat zum Beispiel, also mein Co-Founder hat ein Projekt, das heißt Fuel. Man könnte auch sozusagen deren Execution Environment verwenden, um sozusagen so eine Optimistic Rollup Chain zu launchen. Aber es ist sozusagen komplett unabhängig. Man könnte auch eine Substrate-based Execution Environment benutzen und so ein Optimistic Rollup Chain launchen. Und also das Kommandozeilentool wird quasi, oder das Tooling wird zur Verfügung gestellt, sozusagen verschiedenste Execution Environments oder Chains zu launchen, wenn man das sozusagen als das Gesamtsystem auffasst, ja, dann werden wir das schon zur Verfügung stellen.
Okay, aber zu dem Punkt, den du nochmal genannt hast, um jetzt auch mal nochmal so ein bisschen rauszuzoomen,
ja.
Letztendlich geht es darum, die Systeme effizienter zu machen oder schneller zu machen. Also Throughput hast du angesprochen.
Genau.
Das ist eine Technologie, um ein System schneller zu machen. Ist es quasi aus dieser Perspektive eine Maßnahme, die mit, keine Ahnung, Sharding zum Beispiel konkurriert?
Ja, genau. Also ich meine, genau, also Sharding ist auch eine so eine Scalability-Technologie und also wir haben auch gar nicht darüber gesprochen, wie das eigentlich so ganz grob funktioniert. Und ganz grob funktioniert das so.
Sollten wir tun, genau.
Ja, ganz grob funktioniert das so, dass bei Lazy Ledger kommt eine Technologie, also verwendet man etwas, was so Data Availability Proofs sich nennt. Und was quasi es ermöglicht, die Anzahl der Transaktionen pro Sekunde zu erhöhen, ohne gleichzeitig die Kosten für das Validieren der Transaktionen zu erhöhen. Ne, ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwie sagt, wenn man bei Bitcoin sagen würde, oh, wir machen einfach die Block-Size super hoch, dann hat man Throughput erhöht, aber man hat auch sozusagen die Kosten, um so einen Block zu validieren, um so Transaktionen in dem Block zu validieren, auch erhöht. Und dann wird es halt immer, also das ist das Argument dagegen ja, glaube ich, gewesen, oder eines der Argumente, dass es halt die Dezentralität von Bitcoin verhindert. Und das stimmt auch. Ich meine, man möchte ja nicht, dass sozusagen man eine Gigabyte Blocks hat und dann nur so irgendwelche Supercomputer Miner sein können, die auch die Bandwidth haben, sondern man möchte halt auch, ich meine, bei Mining ist es ja noch mal eine andere Sache, aber man möchte trotzdem auch, dass sozusagen Low-Bandwidth-Rechner der Chain zumindest folgen können. Und ohne den ganzen riesigen Block runterladen zu müssen und alle dort enthaltenen Transaktionen auszuführen. Und genau, und diese Data Availability Proofs, die ich vorhin angesprochen habe, die ermöglichen genau das. Also die ermöglichen quasi, die Block-Size zu erhöhen. Und man kann den Block validieren, ohne den ganzen Block runterzuladen. Das klingt so ein bisschen nach Zauberei, aber es ist eigentlich relativ einfach, relativ einfache Logik. Und es ist so ein bisschen, relativ einfaches Mathematik, die schon seit Jahrzehnten vorhanden ist und nichts Neues eigentlich ist. Es benutzt das gleiche Prinzip, warum wir CDs hören können, die, also früher für die Leute, die, wahrscheinlich sind deine Hörer auch so alt wie wir ungefähr, schätze ich mal, die kennen noch CDs, so Audio-CDs, wenn die zerkratzt sind, dann kann man die ja trotzdem hören. Und das liegt daran, dass da halt so Parity-Bits eingefädelt sind. Und mit der gleichen Technologie und mit so einem probabilistischen Ansatz, also dass man sozusagen zufällig Teile des Blocks samplet, hat man die Garantie, dass der ganze Block verfügbar ist. Und mit dem Ansatz, ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon zu sehr in die Tiefe geht, aber mit dem Ansatz kann man halt sozusagen die Block-Size erhöhen, die Anzahl der Transaktionen erhöhen oder die Anzahl den Durchsatz erhöhen, ohne die Kosten für das Validieren des Blocks zu erhöhen. Und das ist sozusagen
Also, wir können das eigentlich so als Hiring-Folge nehmen. Die Leute, die bis zum jetzigen Zeitpunkt noch mithören und noch nicht abgeschaltet haben, ja, wir kriegen jetzt eine E-Mail-Adresse, wenn sie ein Interesse haben. Also wir sind schon ziemlich tief gegangen. Ne? Ja. Ich glaube, da haben wir viel verloren, aber es ist okay. Ich meine, ich finde es wirklich schwierig über
dieses Thema zu sprechen. Ja, es ist auch nicht so, dass wir da so strukturiert jetzt rangegangen sind, aber genau, das ist, glaube ich, die Krux an der Sache ist, diese Dinge sind nicht kompliziert. Also es ist so, du hast Sharding angesprochen, ich habe jetzt erstmal Data Availability erklärt, aber ja, genau, es ist sozusagen, ich hätte auch einfach sagen können, ja, es ist so ähnlich wie Sharding, nur viel einfacher. Aber das wird dem halt nicht gerecht. Also, ich weiß nicht, wie sehr man da in die Tiefe gehen soll. Ja.
Vielleicht noch mal eine Überlegung, weil du hast jetzt von, man muss nicht den ganzen Block herunterladen, um irgendwie, naja, Nachweis ist vielleicht zu stark, aber sagen wir mal, Nachweis zu haben, dass die Daten, auf die du zugreifst, dass sie wirklich diese Daten sind oder ja, dass die korrekt sind.
Ja.
Das klingt so ein bisschen nach Light Client Support.
Richtig, also ich meine, man das Ganze ist entstanden eigentlich, also Lazy Ledger und diese Data Availability Proofs und so sind entstanden aus bisschen auch aus einem Paper, das Mustafa, mein Co-Founder, zusammen mit Vitalik und Antonio geschrieben hat, zu wie man quasi Light Clients sicherer macht. Also dass sozusagen ein Miner oder ein Block Proposer in Proof of Stake Land, dass der quasi keine, dass die keine, also selbst auch die ganzen Miner in Gesamtheit oder Validatoren in Gesamtheit, dass die keine Light Clients reinlegen können. Und dass ein Light Client höhere Sicherheitsgarantien hat, ohne dass dass ein Light Client jetzt irgendwie, ich meine, dass er jetzt irgendwie den ganzen Block runterladen muss, dann wäre es ja, das wäre ja sozusagen das Ganze, das würde das Ganze ja unnötig machen. Also wofür brauche ich einen Light Client, wenn der dann doch den ganzen Block runterladen muss? Genau, und daraus ist sozusagen diese Idee mit den Data Availability Proofs entstanden. Und genau, und Lazy Ledger an sich, wie gesagt, ist eigentlich eine beschnittene Chain, und die Optimistic Rollup Sidechains, also die können sozusagen ganz normal Light Clients verwenden. Wenn man sich das Paper anschaut, was dann Lazy Ledger heißt, was auf dem ersten da aufbaut, was ich gerade eben erwähnt habe, da gibt es keinen Light Client Support, weil Optimistic Rollups noch gar nicht vorkommen in dem Paper. Und das war zum Beispiel einer der Concerns, die ich hatte, oder eine, wo ich damals, als Mustafa mich angequatscht hat, ich gedacht habe, aber Moment mal, wenn man keinen Light Client Support hat, das ist ja jetzt nicht so cool. Aber mit den Optimistic Rollups hat sich das schneller gelöst, als ich erwartet habe. Tatsächlich, genau. Und da ist es so, dass eigentlich eine Full Node und ein Light Client bei Lazy Ledger sind gar nicht so groß unterschiedlich, weil was klassisch eine Full Node vom Sicherheitsaspekt zumindest nicht. Was klassisch eine Full Node vom Sicherheitsaspekt ausmacht, ist, die hat sozusagen die höchsten Garantien. Es folgt der ganzen Chain, es validiert jeden Block, und ein Light Client schaut sich nur die Header an. Bei Lazy Ledger schaut sich ein Light Client die Header an und macht dieses Sampling grob, was ich eben erwähnt habe, was aber genau die gleichen Garantien bedeutet wie für eine sozusagen Full Node. Und es ist auch so, dass bei Lazy Ledger die Validatoren, gegebenenfalls, dass sie Proof of Stake verwenden, was sie machen werden, dass die Validatoren auch gar nicht den ganzen Block runterladen müssen, sondern sie können sozusagen wie Light Clients samplen im Netzwerk. Und wenn sie genug Samples gemacht haben, haben sie sozusagen, okay, der Block ist verfügbar, und es gibt ja keine Transaktion, die es ausführen muss, deshalb, also keine State-Veränderungen auf der Layer 1, deshalb ist dieser Block valide. Und diese Anzahl an Samples ist ziemlich gering, und das ist ein ziemlich kleiner Aufwand. So gesehen sind diese Nodes sind nicht anders als als Light Nodes oder Light Clients, meine ich. Genau.
Ja, wirklich sehr spannend. Ich habe heute, glaube ich, ziemlich viel gelernt. Ich habe noch eine Frage hinsichtlich Ökosystem oder Konkurrenz, so ein bisschen, wenn man das so nennen darf. Mhm. Hast du von Meta Labs mal gehört?
Ja.
Beziehungsweise das, was die machen, ZK-Rollups, also Zero-Knowledge-Rollups?
Mhm. Also,
Genau, vielleicht. Also ich finde, jede Perspektive hilft so ein bisschen besser, das Thema zu verstehen. Und du hast jetzt von Optimistic Rollups gesprochen. Was wären in dem Zusammenhang ZK, also Zero Knowledge Rollups?
Ja, ich glaube, wenn man diese ganzen Konzepte noch nicht kennen würde, das ist tatsächlich, haben wir tatsächlich die Zuhörer ein bisschen verloren, weil es relativ unstrukturiert, wie wir darüber gesprochen haben. Bei den Optimistic Rollups ist es so, dass wie gesagt, dass die Blöcke auf die Layer 1 geschrieben werden. Und dann muss ja aber ja trotzdem irgendwie garantiert werden, dass diese Blöcke valide sind. Und der Mechanismus, um festzustellen, dass diese Blöcke valide sind, also eigentlich kann jeder halt einfach so Blöcke dumpen, aber um festzustellen, welche valide sind, gibt es so eine Challenge Period, also so ein Zeitraum, in dem andere Nodes, die der Chain folgen, in diesem Subnetz, die können sogenannte Fraud-Proofs im Netzwerk verteilen. Und die weisen dann auf, dass ein Block zum Beispiel nicht valide war. Und dann wird die Chain zurückgerollt. Also dann wird sozusagen bis zu dem Block, der valide war, wird dann zurückgegangen. Das ist dann das ist dann die Chain. Und so funktioniert das. Also bei dieser Zeitraum kann irgendwie 2 Wochen sein oder sowas, oder kann halt auch, je nachdem, wie man das System baut, irgendwie wenige Minuten sein. Und also Optimistic Rollups brauchen Fraud-Proofs als Komponente. Fraud-Proofs sind wirklich nur so, dieser Block-Aggregator hat eine invalide Transaktion oder eine invalide Zustandsveränderung eingefügt. Und hier ist der Beweis, dass das invalide ist. Und dann, oder dass es halt inkorrekt ist. Und dann sagen alle anderen, okay, cool, den Block ignorieren wir jetzt. Und bei ZK-Rollups funktioniert es anders. Bei ZK-Rollups ist es so, dass in dem Rollup quasi ein Beweis drin ist, dass die Berechnungen korrekt waren. Es ist so ein kleiner Beweis sozusagen, dass die Berechnungen korrekt waren. Und das ist eigentlich der Kernunterschied zwischen den beiden. Also Optimistic Rollups sind optimistisch in dem Sinne, dass sie halt einfach davon ausgehen, dass sozusagen so eine Schummelei selten passiert. Und wenn, kann sie sehr schnell aufgedeckt werden oder aufgedeckt werden in jedem Fall. Also es ist auch disincentiviert. Ist das ein Wort auf Deutsch? Disincentiviert? Naja, jedenfalls
es ist gegen geanreizt, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Genau, also bei Optimistic Rollups ist es sozusagen, man wird erwischt und man kann es ökonomisch so bauen, dass man dann halt auch Geld verliert, wenn man sozusagen einen Block, einen invaliden Block proposed und auf die Layer 1 schreibt. Und bei den ZK Rollups.
Der Anreiz ist entzogen. Es besteht ein entzogener Anreiz.
Hast du es gerade gegoogelt?
Ich hab's gegoogelt, sorry. Es ist einfach.
Ja, nee, gut.
Wir haben, ganz kurz, ja. Wir haben Feedback bekommen von einigen Zuhörern, dass wir doch bitte nicht so viel Denglisch sprechen sollen. Mhm. Und ich nehme das auch wirklich total ernst. Also ich meine es ernst. Nee, wirklich.
Ja, das ist ein valider Punkt. Mhm.
Wir machen es ja auch nicht mit Absicht, irgendwie, um jetzt cool zu sein oder so, aber es ist einfach, gerade bei in der Industrie, die so jung ist, wo eben die ganze Forschung und alles auf Englisch passiert, es ist fast absurd, irgendwie teilweise diese Sachen dann zu übersetzen aufs Deutsche. Deswegen, das ist halt eher so das Problem, ne? Um nochmal den Hörern so ein bisschen Feedback zu geben oder Kontext zu geben. Der Default, also der Standard, ist halt auf Englisch und einige Sachen kann man dann auf Deutsch sagen und besprechen, aber das so erzwungen zu machen, das ist irgendwie zu viel, das
ja, gut, ja. Würde ich sagen. Genau, aber disincentiviert klingt gar nicht so verkehrt eigentlich. Ja, der Anreiz ist entzogen. Okay. Genau, also wie gesagt, der grobe Unterschied, Optimistic Rollups, optimistisch davon ausgegangen, dass der Block valide ist, gibt einen Zeitraum, in dem man dann die Validität des Blockes herausfordern kann und dann einen Beweis im Netzwerk propagieren, dass der Block invalide war, und dann kann es sozusagen bestraft werden, auch ökonomisch. Bei ZK-Rollups ist es halt andersrum. Die Rollups enthalten über sogenannte Zero-Knowledge-Proofs und enthalten die einen Beweis, einen kurzen, der garantiert, dass die State Transitions valide sind, die in dem Block gepostet wurden. Genau. Und genau, erstmal klingen ZK-Rollups nach dem viel clevereren Mechanismus, aber diese ZK-Rollups brauchen trotzdem, also bei den ZK-Rollups braucht man erstens trotzdem die Daten, also der Beweis alleine reicht nicht, sondern es muss ja trotzdem irgendwie die Datenverfügbarkeit oder diese Data Availability garantiert werden. Und zweitens sind im Moment zumindest noch, die sind halt viel aufwendiger zu berechnen. Und man kann auch nicht alles im Moment auf diese Art und Weise berechnen. Also es ist ein bisschen limitiert und es ist so, dass es halt viel mehr Hardware braucht. Und die Optimistic Rollups sind super viel simpler und brauchen keine komplizierten Berechnungen. Also wie gesagt, diese Data Availability Proofs, die werden, also das ist super simpel und die Mathematik dahinter wurde schon in den 80ern, nee, wann sind CDs gewesen? In den 90ern CD-ROMs verwendet, CDs verwendet. Genau.
Sehr, sehr schön. Ja, das schaue ich mir auf jeden Fall nochmal an. Das war ein interessanter Hinweis mit den CD-ROMs. Packen wir jedenfalls auch in die Shownotes. Alright, Ismail. Wir sind jetzt so ungefähr bei einer Stunde angekommen.
Das ging ganz schön schnell. Ich glaube, ich könnte noch ewig weiterreden. Ja.
Aber zum Abschluss würde mich noch interessieren, wie geht's bei Lazy Ledger weiter? Was ist geplant? Was braucht ihr oder wonach sucht ihr? Wie kann man euch gegebenenfalls kontaktieren? Oder wenn man einfach nur, wenn man das Projekt interessant findet und auf dem neuesten Stand bleiben möchte, was sind so Kanäle, auf die man Acht geben sollte?
Ja, also wir sind gerade noch dabei, unsere Seedround abzuschließen. Und es gibt auch eine Firma, die sozusagen Lazy Ledger entwickelt. Wir stellen gerade ein. Genau. Also wer Interesse hat, soll sich über Onur gerne oder auch über unsere Homepage melden. Kanäle, wie gesagt, ja, es
gibt. Was sucht ihr denn? Also was
suchen wir? Wir suchen Softwareentwickler. Wir wollen das Ding bauen.
Und wir sind Entwickler.
Also wirklich Leute, die Lust haben, an so verteilten Systemen zu bauen. Ich meine, idealerweise jemand, der Ahnung hat von Go ein bisschen. Also das ist die Sprache, die wir benutzen. Vielleicht ein bisschen Erfahrung mit Blockchains wäre gut. Desto mehr, desto besser. Aber es ist kein zwingendes Muss. Genau. Und ja, also ich meine, es darf einen nicht abschrecken, dass es halt erstmal dann doch relativ komplex ist, was wir dann machen. Also ich meine, Tendermint ist allein schon ein ganz schönes Biest. Und der ganze Software-Stack ist halt riesig. Also da darf man sich halt nicht von abschrecken lassen und darauf will man halt noch aufbauen und ein paar Dinge verändern. Wenn man das mitbringt, reicht das Dicke. Ja. Also wir suchen wirklich sehr solche schön Software-Entwickler. Ja. Cool. Genau.
Auf Twitter seid ihr wahrscheinlich auch.
Genau, Twitter, genau, auf lazyledger.org, also lazyledger-, ich glaube, du verlinkst das wahrscheinlich besser nachher.
Also. Absolut.
Genau, wir sind auf Twitter, auf Telegram, wir haben eine Homepage, die in Kürze auch noch aktualisiert wird, wir haben einen Medium-Account, wo auch schon ein Blogpost zu Lazyledger ist. Ja, ich glaube, am besten, um jetzt irgendwie so Fragen zu stellen oder so, ist der Telegram-Chat. Und für, ja, also man kann uns aber auch über die Homepage kontaktieren tatsächlich, wenn es irgendwie, genau, wenn man das nicht irgendwie in der Telegram-Gruppe schreiben will, was man da schreiben will. Aber eigentlich, wie gesagt, bevorzugt Telegram und Twitter.
Und habt ihr hinsichtlich nächster Schritte ganz groben zeitlichen Rahmen,
ja,
wo du sagst, das ist ungefähr so der Zeithorizont, wo das Ganze an den Start gehen könnte?
Klar. Also der Zeithorizont, also wir wollen so in 1,5 bis 2 Jahren launchen. Das ist so der grobe Zeitrahmen. Dazwischen wird es schon auch relativ bald die ersten DevNets oder Testnets geben, wo, wenn man jetzt zum Beispiel ein Validator ist, dran partizipieren kann. Und das wird schon in den nächsten paar Monaten sein. Also wir haben vor, so im Januar quasi so eine ganz, ganz simplifizierte Variante schon fertig zu haben. Und genau. Dann geht das halt so weiter. Ich meine, es sind schon einige Sachen, vor allem dieser Peer-to-Peer-Stack ist das, was so ein bisschen komplexer ist. Und da arbeiten wir auch ein bisschen auch mit der Ethereum Foundation, weil die jetzt, wie gesagt, weil die eigentlich mehr oder weniger sowas sehr Ähnliches machen wollen, arbeiten wir auch ein bisschen mit denen zusammen. Also sie hatten letztens einen Call und genau, die haben die gleichen Herausforderungen wie wir. Genau. Und
cool.
Ja.
Sehr schön, Ismail. Ja, vielen Dank für das heutige Gespräch. Ich habe wirklich nochmal viel gelernt, auch wenn wir schon mehrmals über das Thema gesprochen haben. Wie du gesagt hast, vielleicht ein bisschen naiv, unstrukturiert rangegangen, aber ich glaube letztendlich trotzdem sehr, sehr spannend für Leute, die sich dafür interessieren. Ich werde auf jeden Fall auch in die Beschreibung packen, dass es eine eher tiefere und technische Folge ist, sodass jetzt, wenn es einfach zu viel ist oder wenn da irgendwo man keinen Spaß mehr dran hat, dann ist das auch total okay. Mhm. Aber ich fand es super spannend. Ich glaube, alle Programmierer und Tech-Interessierten, für die ist es sehr, sehr spannend. Ja, das war's von meiner Seite.
Also ist ja wirklich auch ein Layer One schreiben. Ja, sorry. Ja.
Eine erste Schicht Applikation meinst du?
Genau.
eine Applikation des ersten. Genau. Eine Applikation des ersten der ersten Schicht.
Der ersten Schicht.
Im Kontext der Blockketten. Technologien, wo man Arbeitsnachweisbeweise oder nein, okay, jetzt. Vielen Dank nochmal.
Ja, danke, Onur. Hat Spaß gemacht.
Jetzt sollte das Outro zu hören sein im Hintergrund und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.
Bis bald. Ciao, ciao.
Liebe Kryptohelden, wenn ihr fleißig mitdiskutieren wollt, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Und wenn ihr ansonsten Feedback habt zur Folge, kontaktiert uns gerne entweder über Telegram, Twitter oder direkt über unsere Webseite. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.